Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Guten Morgen. Guten Morgen. Oh ja, ist ja doch jemand da. Ich habe gemeint, es wäre niemand hier. Ich möchte zuerst Danke sagen für die herausgesuchten Lieder und das gesungene Wort. Es ist mir wieder deutlich geworden, welche Macht im Lied ist. Wenn wir es hören und wenn wir es in der Anbetung singen. Und das hat mir mehr als gut getan heute. Wir sind bei Elia. Ich muss leider sagen, Robert, es ist nicht fertig. Wir sind fertig. Aber das Thema ist nicht fertig. Kapitel 18 ist natürlich dann nochmal hochinteressant. Und dann Kapitel 19, da gehe ich nachher noch mal einen Moment drauf ein. Aber wir wollen uns heute beschäftigen mit 1. Könige 17, Vers 17 bis 24. Jetzt muss ich mal gucken, ob das wieder stimmt. Es stimmt. Viele von euch haben ja eine Bibel dabei und das finde ich immer gut, das sollte man haben. Manche, die kommen mit ihrem Smartphone zurecht. Ich wünsche, dass es dann nicht so passiert wie einem lieben Bruder bei uns, der kürzlich die Predigt hatte und die hat er auf Smartphone und dann guckt er drauf und dann ist die Schrift immer kleiner geworden, so dass er sie nicht mehr lesen konnte und er wusste, sie nicht größer zu stellen. Der Sven war nicht da, also konnte er es nicht, obwohl es ein IT-Mann ist. Darf es gar nicht verraten. Und so ist es halt. Es ist immer noch gut, so ein altes Buch in der Hand zu haben. Nehmt es, ja gut, und lest darin. Ich lese uns 1. Könige 17. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seine Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Übles an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Soweit. Wir haben gesagt, Elia bestätigt, beglaubigt in seinem Dienst. Und das ist so schön, wenn wir das erleben können, auch in unserem Leben, bei ganz normalen Dingen, in unserem Alltag oder wenn etwas gelingt. Wenn wir dieses erleben können, dass Gott den Dienst beglaubigt hat. Sei es im Beruf, sei es also, wenn, wenn ich irgendwann einmal was kochen würde zu Hause, was ich nicht kann, aber wenn und es gelingt, dann würde ich mich schon freuen. Dieses Dankbarsein, das erlebt Elia in dieser Zeit in besonderer Weise. Eine ganze Zeit, wo er zurückgezogen leben konnte mit der Frau und ihrem Sohn, von Gott versorgt, von Menschen umgeben, Gemeinschaft erlebend, in Gesprächen, Fürsorge, Freundlichkeit Gottes. Was ist das schön? Und ihr Lieben, ich denke immer, was ist das für ein Vorrecht, Gemeinde zu haben? Eine Gemeinde, zu der ich gehöre, eine Gemeinde, wo ich gerne bin, wo mir etwas fehlt, wenn ich nicht da bin. Ich vergesse das nie, wie wir eine Freizeit hatten und wir waren damals auf Rhodos und ich erzählte davon, wie ich mich freue, wieder zurückzugehen in die Gemeinde, wenn jetzt alles vorbei ist und wir die Gemeinschaft wieder erleben. Und da kam danach ein Ehepaar zu mir und die haben buchstäblich geweint. Haben gesagt, was geben wir darum, dass wir mit Freude in unsere Gemeinde gehen könnten? Nichts als Streit. Was ist das für ein Vorrecht, wenn wir dieses erleben, was Elia hier erleben darf, einfach die Gemeinschaft in kleinster Weise, aber eine Gemeinschaft, die stärkt, die voranbringt. Das darf er erleben. Ich denke, ich wünsche, ihr geht gerne in die Gemeinde. Ihr seid gerne da, obwohl da ein paar Holzköpfe dabei sind. Aber macht euch nichts draus. Der Herr kann sich schon verändern. Und das ist ja das Schöne, dass wir das entdecken können, wie Gott Menschen verändert. Elia erlebt das. Es ist eine wunderbare Zeit, die er in Zapat erlebt. Morgens, wenn sie aufstanden, war schon Kart und Krug gefüllt. Bevor sie beten konnten, unser täglich Brot, gib uns heute, hatten sie schon alles. Was für eine tolle Zeit. Und diese schöne Zeit darf Elia erleben. Aber scheinbar muss er auch dieses sehen und erleben, wie wir das ja auch sehen. Dass nämlich auf Windstille Sturm folgt. Und dass da, wo es schön und angenehm und lieblich ist, auf einmal eine brennende Hitze kommt. Und das muss Elia nun hier auch erleben. Und schaut, zeigt mir die Gemeinde, wo es keine Probleme gibt. Dann würde ich sagen, da gehen wir hin und dann hätte sie jede Menge Probleme. Also lassen wir das. Natürlich gibt es Probleme. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das Einfachste ist, jetzt habe ich ein Problem hier in der Gemeinde, jetzt gehe ich weg. Und dann haben wir die Gemeinde, Hopper, das kennt ihr. Nein, wir stehen das durch. Mit Gottes Hilfe. Mit einer Offenheit in den Gesprächen miteinander, in der Bereitschaft der Vergebung. Wir sehen einen neuen Schritt. Ich möchte euch drei Gedanken dazu sagen. Bei dem ersten halte ich mich ein bisschen länger auf. Der erste Gedanke steht in den Versen 17 bis 22. Könnt ihr ja noch ein bisschen mit verfolgen da hinten. Ich habe ihn überschrieben im Schmelztiegel Gottes. Denn da fängt es an. Was ist das für ein Zufall, wie Gott seine Leute führt? Im Lukas-Evangelium Kapitel 4, 25 steht, dass Lukas sagt, waren in Israel nicht genügend Witwen? Warum führt Gott einen Elia ausgerechnet in heidnisches Land? Und das ist eben das, dass wir Gottes Plan nicht kennen. Wir kennen den Plan Gottes nicht im Vollzug. Wir erkennen ihn nur in dem, dass wir ihn schrittweise gehen. Was heißt Zapat? Zapat übersetzt heißt Schmelzhütte oder Schmelztiegel. Und das hat seine Bedeutung gehabt. Die Stadt hatte ihren Namen durch ihre großen Schmelzhütten, in denen das berühmte phönizische Glas hergestellt wurde. Und diese Schmelztiegel, dieses Schmelzen des Glases bringt natürlich hervor, dass alles wegkommt, was Schlacken sind, was unrein ist, was Rohmaterial ist, bis qualitativ hochwertiges Glas herauskommt. Was heißt das für uns? Es muss doch eine Bedeutung haben. Natürlich hat es eine Bedeutung. Es hat die Bedeutung, dass Gott an unserem Charakter arbeiten möchte. Schaut, als wir Ja gesagt haben zu Jesus, sofern das der Fall ist bei jedem von uns, als wir Ja gesagt haben zu Jesus, fängt sein, in Anführungszeichen, Erziehungsprozess an in unserem Leben. Ich hatte früher eine genaue Vorstellung, wie mein Leben zu verlaufen hat. Ich hatte schon den Namen, dass man zu mir gesagt hat, der Herr Gemütlich. Das war das so. So habe ich mir das ausgedacht. Du arbeitest und dann gehst heim, da hast dein Gärtchen und wie auch immer. In dem Moment, wo die Entscheidung für Christus da war, war eben auch dieses da, dass er an mir gearbeitet hat, eine ganz andere Richtung eingegeben hat. Und das ist so wesentlich für unser Leben, dass wir bereit sind, das anzunehmen. Ich möchte euch das gerne an ein paar Bibelstellen zeigen, dass das mir wichtig ist. In 5. Mose 4, Vers 20 heißt es, euch aber hat der Herr angenommen, und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Israel hat nicht nur diese Sonnenseiten erlebt, sie sind durch Tiefen gegangen. Sie haben über viele Jahre dieses Leid geh und ertragen. Und Gott hat sie dadurch geläutert, in diesem Schmelzofen. Oder Jesaja 48. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Ihr Lieben, das gefällt uns nicht. Das schmeckt uns nicht. Nein, das schmeckt mir gar nicht. Und doch müssen wir da durch. Wenn wir Gott im Gehorsam folgen wollen, dann müssen wir lernen, Ja zu sagen zu diesen Situationen. Und viele Menschen tun das nicht. Sie geben lieber ihr Christsein auf, ihre Nachfolge auf, als dass sie bereit sind, einen Weg zu gehen, aus dem sie Gott zur rechten Zeit wieder herausführt. Eine neutestamentliche Stelle. In Hebräer 12, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Da heißt es auch, Bastarde seid ihr. Das heißt im Grunde, keiner weiß, woher er kommt. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Denn jede haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdinken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Dieser letzte Vers ist mir wichtig. Wir gehen durch schwere Zeiten. Auch das bleibt uns nicht erspart. Aber wir sehen, und das werden wir, wenn wir im Rückblick ehrlich sind, auch sagen müssen, dass uns diese schweren Zeiten näher zu Jesus gebracht haben als die guten. Und dass wir daraus eben das auch wirklich lernen können. Und noch eine dritte Stelle dazu. Im Buch Habakuk, diese Verse, die berühren mich immer wieder. In Habakuk 3 beschreibt Habakuk in einem Psalm all die Notlagen, die da sind, die er durchmacht. Und er kommt dann in Vers 16 dazu und sagt, weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern vor dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben, aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass ich heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum grünt nicht, und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken, der Ertrag der Ölbäume bleibt aus und ihr Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen keine Rinder. Aber ich will mich freuen, des Herrn und fröhlich sein in meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft, er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Da ist nichts, da ist absolut nichts, an das man sich noch halten kann. Nur an den Herrn. Und das tut Habakuk. Ich muss euch sagen, das beeindruckt mich sehr, wenn ich das lese. Weil ich eben auch in der Gefahr bin, zu schnell zu vergessen, was der Herr mit mir vorhat. Und wie er mich hindurchführt, auch durch schwierige Zeiten. Ich denke an das Buch Hiob. Betrachten wir das Buch Hiob, dann sehen wir, wie dieser Mann nun letztes alles genommen wird. Und wie er dann, ich komme gleich nochmal drauf, am Ende seinem Gott begegnet und Gott ihn überreich segnet. So erleben wir auch, dass in unserem Fall diese Frau diesem Schmelztiegel ausgesetzt wird. Alle Unreinheiten aus unserem Wesen zu entfernen, aus ihrem Wesen zu entfernen. Die Witwe war eine Frau, die um Gottes Freundlichkeit und Liebe wusste. Ja, Gott ist gut und Gott gibt gerne und Gott ist Liebe, passt alles. Aber sie wusste nichts über seine Gnade und sie wusste nichts über seine Heiligkeit. Und das Erste, was für unser Leben wichtig ist, ist zu wissen um Gottes Heiligkeit. Er ist heilig, zu dem niemand kommen kann. Er ist heilig, dem wir nicht begegnen können. Und er ist voller Gnade, dass er zu uns kommt. Es ist ein unbeschreiblicher Gott. Und das hängt eben damit zusammen, dass diese Frau nichts wusste von ihrer Nichtswürdigkeit ihres Herzens. dass sie sich selbst nicht erkannt hat. Und sie macht das, was eben unzählige andere auch tun. Sie schlägt nicht in sich, sondern sie schlägt um sich. Sie kommt und sagt, warum? Warum kann Gott mir das antun? Ich frage mich dabei, verlässt Gott ein Recht, wenn wir krank werden? Verletzt Gott ein Recht, wenn er uns Menschen wegnimmt? Verletzt Gott ein Recht, wenn nicht das geschieht, was wir gerne hätten? An welcher Stelle verletzt Gott ein Recht? Und wir kommen zu ihm und meinen, wir können ihm Vorhaltungen machen, dass er nicht so tickt, wie wir das gerne hätten. Und das kann nur passieren, denke ich, weil wir nicht wissen, welche Heiligkeit unser Gott ist. Es gibt natürlich nur ein Recht, das wird er nie durchbrechen. 1. Johannes 1, ihr habt kürzlich darüber nachgedacht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und das dürfen wir. Dieses Recht dürfen wir unserem Herrn vorhalten, sagen, du hast mich gerecht gemacht. Du hast mich gerecht gemacht durch das Kreuz. Du hast mich gerecht gemacht, weil Jesus für mich gestorben ist. Und du hast mich gerecht gemacht, weil das so ist, kann ich nicht mehr irre werden an den Situationen meines Lebens. Deswegen kann Habakuk an diese Stelle kommen, dass er sagt, ich will mich freuen, meines Herrn. Ich habe nichts, habe gar nichts mehr, alles leer, alles weg. Aber ich habe Jesus. Welch ein Reichtum in ihm. Aber da ist noch ein anderer Gedanke dabei. Habt ihr mal überlegt, wo ihr wärt, wenn Gott euch nicht in den Schmelzofen führen würde? Wenn Gott sagen würde, ich habe sie immer im Blick, die Sarah ist mir sowas von egal. Lass sie doch einfach machen, was sie will. Ich kümmere mich gar nicht mehr um sie. Ist euch das bewusst, dass Gott sich kümmert? Um jeden Einzelnen. Wir haben vorhin im Auto noch mal drüber gesprochen. Das ist etwas, was ich gerne sehen möchte, wenn Gott uns einfach mal in der Ewigkeit seinen Plan zeigt. Sagt, Walter, da bist du geboren, diesen Weg bin ich mit dir gegangen. Hier hast du die Höhen erlebt und hier hast du die Tiefen erlebt. Und das ist, warum ich das so gemacht habe. Wir können ja nur stückweise sehen in die Vergangenheit und immer wieder feststellen, Gott macht keine Fehler. Auch wenn wir es als Fehler einschätzen. Nein, ich danke Gott, auch wenn es mir nicht gefällt, dass er auch mich durch den Schmelztiegel führt. Ich danke ihm dafür, dass er an mir arbeitet, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin, wie ich war. Wir haben es gelesen im Vers 18, die Witwe macht Elia bittere Vorwürfe, aber in ihrem Schmerz erwacht plötzlich die Schuld. Sie sagt dann, dass meiner Sünde gedacht wird. Meiner Sünde gedacht wird. Es geht eigentlich um meinen Sohn, aber es wird um meiner Sünde gedacht. Und das scheint auch wichtig zu sein und wesentlich, wie wir es dann sehen, dass sie dieses auch erkennt, anerkennt und bekennt. Ernst Modersohn hat einmal gesagt, Leiden ist nicht Strafe, sondern Leiden ist Liebe. Ihr Lieben, da müssen wir dran lernen. Aber ja, es ist in der Tat so. Darum muss eben Schuld ans Licht, sie muss bekannt werden. Und wir müssen die Vergebung erfahren dürfen, wie wesentlich das ist. Ich wurde in der Vorbereitung erinnert, dass ich vor einiger Zeit eine Evangelisation hatte. Nach dem Abend kam eine 75-jährige Dame zu mir und hat eine Schuld bekannt, die sie 50 Jahre mit sich rumgeschleppt hat und nie bekannt hat. Und gesagt hat, heute Abend ist mir bewusst geworden, warum ich nie zur Freude im Glauben gekommen bin. Ganz schlicht, ich habe Sünde nicht bekannt. Wir müssen das wissen. Die Frau muss das, die Witwe muss das erleben. Diese Frau hat das erlebt nach 50 Jahren. Das Ziel ist eben, dass wir wirklich Glück und Friede in unserem Herrn haben. Das wollen wir natürlich, aber den Weg dorthin, weiß nicht, ob wir den so gerne gehen, wenn ihn der Herr uns auflegt. Ich habe dabei in das Lied gedacht, die Uralten von uns, aber es sind keine da, nur ich. Also die ganz Alten kannten mal den Schlager von Petulia Clark, alle Menschen wollen in den Himmel, aber sterben wollen sie nicht. Und genau das ist das Problem. Wir wollen das. Das Angenehme wollen wir. Aber wir sind nicht bereit zu sterben. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, ja, es geht nur durch den Tod zum Leben. Mir scheint dieser Punkt ist wichtig. Deswegen waren ein bisschen länger, die anderen sind kürzer. Zweitens, wir erleben Elia als einen mutigen Beter. Und dabei fällt mir auf, wie er mit Gott redet. Ich weiß nicht, ob ich so mit Gott reden würde, wie er das getan hat. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Beschwerde zu ihm ging, so wie er sich beschwert hat. Dass er kommt und sagt, wie kannst du dieser Frau so Böses tun, müsste es eigentlich heißen. Ich weiß nicht, wer von euch solche Gebete spricht. Ich muss gestehen, ich nicht. Denn es ist uns doch bewusst, wir bringen eine Beschwerde vor den Thron Gottes. Und wir fordern Gott heraus. Aber Elia tut das. Er tut das. Und mir scheint, er empfindet und er leidet mit dieser Frau. Und vielleicht kommt er deswegen zu dieser Aussage. Vielleicht wagt er deswegen diese Beschwerde. Vielleicht betet er auch, Herr, willst du wirklich den Sohn töten? Das kann doch nicht möglich sein. Wenn du seine Mutter zur Buße führen willst, muss das über diesen Weg gehen? Ich denke, wir erleben hier etwas, wie sich Elia identifiziert mit der Frau in der Situation, in der wir sind. Und ich glaube, wenn wir beten, tun wir das. Wir beten nicht nur für bestimmte Personen, sondern ja, wir sind bei ihnen. Es verbindet uns mehr mit ihnen. Was mich herausfordert an dem Gebet, es ist ein Gebet ohne Einschränkung. Es ist ein Gebet ohne Einschränkung. Er betet nicht mit dem Zusatz, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Herr Jesus tut das. Er nicht. Aber ich habe mich gefragt, warum kann er so beten? Warum? Und warum fehlt mir das? Könnte das vielleicht daran liegen, dass Elia so eine enge Verbindung zu seinem Gott hatte, dass er ihm auch so begegnen darf im Gebet? Ich finde, das ist einfach großartig. Er war ja am Bach Kriet über Monate und hat in dieser Zeit einfach Gemeinschaft mit seinem Gott gehabt. Dieses Leben auf Du und Du. Dann war er bei der Witwe Zapat, hat wunderschöne Zeit gehabt. Und deswegen ist, Sarah hat es vorhin im Gebet ausgedrückt, dass wir wirklich zur Stille kommen, nur unseren Herrn sehen und nur diese Gemeinschaft mit ihm haben. Lieben Freunde, Geschwister, das ist das, was wir brauchen, um in unserem Alltag zu bestehen. Also, Elia wagt es, so zu beten. Und mir scheint in der Tat, es ist die enge, tiefe Verbindung, die er mit seinem Herrn hat. Und noch ein dritter und letzter Gedanke. In den Versen 23 und 24 sehen wir etwas von dem herrlichen Ziel. Im Grunde muss man sagen, Gott hat sein Ziel erreicht. Gott hat sein Ziel erreicht, nicht die Menschen. Wie ist das mit der Witwe? Jetzt spricht sie ganz anders. Sie hat erfahren, dass Gott ein heiliger Gott ist. Er hat längst vergessene Schuld ans Licht gebracht, aber er vergibt sie auch, wenn man sich vor ihm beugt und sein Leben in Ordnung bringt. Ganz egal, wie lang, dass wir ihm auch Schuld eben verschwiegen haben. Dies hat sie besonders jetzt gemerkt. Jetzt weiß sie aus ihrem eigenen Erleben, wie das ist. Und das wird eben deutlich, wie das auch klar wird bei Hiob 42. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Schaut, wir haben, wenn ich in unser Land gucke, wir haben unendlich viele Leute, die nur vom Hörensagen von Jesus wissen. Aber sie haben ihn nie angenommen. Und das ist das Wesentliche, dass wir Jesus annehmen, dass er unser Herr wird und wir seine Kinder. Und hier kommt zu dem Schluss, darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Und genau das tut die Witwe auch und erlebt durch Bekenntnis Befreiung. Das ist doch das Großartige. Wir meinen immer, dass Gott wie ein Polizist über uns steht. In Wirklichkeit will er uns befreien. Will uns die Freude schenken, dass ein Habakuk das aussprechen kann, selbst wenn er gar nichts mehr hat. So dürfen wir in unserer Unreinheit zu ihm kommen und ihn bitten, dass seine Heiligkeit und seine Liebe uns frei macht und wir in einem frohen Aufblick mit ihm gehen können. Was wir sehen können ist, nachdem Gott sein Ziel mit uns erreicht hat, mit dieser Witwe erreicht hat, nimmt er sie und uns wieder aus dem Schmelztiegel heraus. Die göttliche Prüfung dauert keinen Augenblick länger als nötig. Er will nicht, dass noch mehr Schmerzen da sind, als es unbedingt sein muss, um das Ziel zu erreichen. Man könnte sagen, genau wie das ein Arzt macht, um Menschen zu helfen. Und für uns heißt das, je schneller wir ihm vertrauen und gehorsam sind, umso besser für uns. Sodass wir doch am Ende sagen können, die Trübsale, noch einmal, haben uns nicht gefallen. Aber wir müssen sagen, es sind die Zeiten, die uns besonders gesegnet haben. Noch ein Wort zum Schluss. 1. Könige 19, Vers 5. Wir sind ja ausgegangen davon, Elia, ein ganz großer, mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. In 1. Könige 18 sehen wir dann, wie das weitergeht, wie er sich zeigt und wie dann die Sache auf dem Karmel passiert und wie er dann betet. Das ist wirklich sehr berührend auch alles. Aber dann kommt Isabel, die Frau, und sagt, wie du den Propheten getan hast, werde ich morgen dir tun. Und es ist eigenartig, dass Elia dann Angst kriegt vor einer Frau. Nicht vor dem Heer, nicht vor den Soldaten, vor einer Frau. Ich will es nicht vertiefen, aber es ist doch eigenartig. Und dann flieht der Mann. Er flieht über zig Kilometer in die Wüste hinein. Und dann sitzt er da und kommt zu dieser Aussage. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Schau, das Bekenntnis eines Heroen, eines Helden, wie verletzlich auch diese Menschen sind. Jakobus sagt, Elia, ein schwacher Mensch wie wir. Ich kenne einen bekannten Prediger, dessen Predigen ich immer wieder höre, der hat mir vor Jahren schon gesagt, ich lese eigentlich nicht so gern die Lebensbilder. Aus dem einfachen Grund, da wird immer nur das Tolle herausgestellt, aber da gibt es doch auch viele Nöte. Ich habe sie gerne gelesen, weil ich viel daraus gelernt habe. Auch aus ihren Höhen, aber auch aus ihren Tiefen. Und Elia ist einer davon. Wenn ich die Bibel sehe, dann gibt es zwei Leute, wenn ich richtig sehe, von denen von Sünde nichts geschrieben ist. Das eine ist Henoch, von dem wir nicht viel wissen, und das andere ist Daniel. Aber gerade Daniel ist es, der sich in Kapitel 9 beugt unter seiner Schwachheit, seiner Schuld. Aber es wird nirgends davon berichtet. Aber von allen anderen sehen wir auch ihre Tiefen. Und das ist das letztendlich Ermutigende, dass Gott uns da nicht stehen lässt, sondern herausholt und eben wieder einen Weg führt, wo wir einen klaren Blick nach vorne bekommen. Es lohnt sich, bei ihm zu bleiben und ihm noch enger zu folgen. Ich bete mit uns. Und danke, lieber Herr, dass du uns an Menschen zeigst, wie du handelst und wie souverän und großartig du bist. Ich danke dir, dass du niemand aufgibst, sondern dass du in allem Leid auch deine Liebe offenbarst und dass wir dir doch treuer und geduldiger folgen und entdecken, dass du einen Plan, einen Weg mit uns hast und dass wir ihn gehen zu deiner Ehre und auch uns zur Stärkung im Glauben, in der Liebe und in der Nachfolge. Wir danken dir, Herr, und beten dich an. Amen.